Wir haben in den letzten Predigten uns mit der Erwählung befasst. Gott hat erwählt vor Anbeginn der Welt. Und heute gehen wir weiter, einen Schritt weiter. Es geht heute um die Bedeutung der Geburt. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ich habe über die Ordnung der Heilserfahrung gesprochen und da war die Erwählung vor Grundlegung der Welt als erster Schritt. Und von diesen 10 Schritten, die wir heute natürlich nicht durchgehen werden, kam dann als zweites das Hören des Evangeliums. Das Evangelium entfaltet seine Kraft, wenn es gehört wird. Und dann kann es zu der Wiedergeburt kommen, zur Bekehrung durch Glauben und Buße. Heute die Neugeburt. Dazu habe ich einen Bibeltext aus dem 1. Petrusbrief, den wir schon angefangen haben, die Verse 3 bis 4. Und dazu stehen wir noch einmal auf. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Himmlischer Vater, was für Aussichten, was für Gnade. Wir danken dir dafür, was dieses Wort hier uns vor Augen führt. Und wir bitten dich, dass dieses Wort nicht nur schwarz auf weiß bleibt, sondern dass es lebendig wird für jeden und jede von uns, hier und heute, im Namen Jesu. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Der Apostel Petrus hat uns also zuallererst in den ersten Versen das Thema der Auserwählung nahegebracht. Und in diesen beiden folgenden Versen, die wir gerade gehört haben, bringt er ein neues Stichwort, nämlich wiedergeboren. Wiedergeboren sein. 4 Fragen zu diesem Thema. Was bedeutet eigentlich biblische Wiedergeburt? Weshalb schenkt Gott die neue Geburt? Wiedergeburt, Neugeburt kann man einfach als Synonym verwenden. Zu welchem Ziel geschieht die Wiedergeburt und welche Mittel wendet Gott bei dieser Wiedergeburt, Neugeburt an? Jesus sagt klar, in diesem Text, den wir auch gerade gehört haben aus Johannes 3, aus dem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus: Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, und von Neuem bedeutet auch in der griechischen Sprache von oben, kann er das Reich Gottes nicht erreichen, nicht sehen. Und obwohl Nikodemus ein Theologe war, ein religiöser Lehrer in Israel, konnte er damit nichts anfangen. Und das verwundert Jesus schon. Deshalb tadelt er ihn, indem er sagt: Du als Lehrer Israels, weißt du es nicht? Von Neuem geboren, von oben geboren werden. Und das ist das entscheidende Thema. Darauf kommt es an. Und das ist auf der Strecke geblieben, damals in Israel. Und das bleibt heute auch in den christlichen Kirchen auf der Strecke. Und das befürchte ich. Ich weiß es sogar. Wo wird heute noch in den Kirchen über die Wiedergeburt oder über Neugeburt gepredigt? Wenn wir aber an die Autorität des Sohnes Gottes glauben, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, müssten wir immer wieder und immer neu dieses Thema ansprechen. Denn kein Mensch kann wiedergeboren werden und sich bekehren durch Glauben, dass, wenn er das nicht gehört hat. Das Evangelium muss gepredigt werden. Und dazu gehört auch die Neugeburt. Denn auf diese Neugeburt kommt es in Wirklichkeit an. Und Jesus sagt dazu Nikodemus, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Wie viel natürliches Leben oder nur natürliches Leben gibt es in christlichen Gemeinden und wie viel geistliches Leben? Wie viel Leben, das Gottes Geist bewirkt? Hier werden von Jesus zwei verschiedene Ebenen des Lebens angesprochen. Und zwar die Ebene des natürlichen Lebens und die des geistlichen Lebens. Die eine, die des natürlichen Lebens, wird auch in der Bibel auch die fleischliche Natur genannt, sagt, ja, ein Mensch wird geboren, ganz normal. Es wird gezeugt und nach circa 9 Monaten Schwangerschaft kommt ein Mensch zur Welt. Und das geistliche Leben wird nicht durch einen Menschen gezeugt, wird nicht aus einem Menschen geboren, sondern durch Gottes Geist. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Ebenen. Und dieser Vorgang der Zeugung und der Geburt des natürlichen Lebens, das können wir alle. Manche, sogar von den Männern, waren bei einer Geburt dabei und haben so eine blasse Vorstellung, was es bedeutet. Was geschieht aber, wenn ein Mensch durch den Heiligen Geist gezeugt bzw. geboren wird? Das heißt, Gott pflanzt Anteile seines Wesens in uns hinein. Das sagt uns die Bibel. Und das griechische Wort dafür, genau wiedergebären, wiederzeugen, belegt das. Und das gibt an allen Stellen, wo die Rede von der Neu- oder Wiedergeburt ist, kommt immer dieses Grundwort, dieses Stammwort Gen. Wir kennen das von Genetik, ein Gen, von den Genen, Gene. Ja, es bedeutet, es sind göttliche Gene, die uns durch den Heiligen Geist in uns hineingegeben werden. Gott erzeugt in einem Menschen seine göttliche Art, kann man so sagen. Wir bekommen Anteile an der göttlichen Natur und davon lesen wir im 2. Petrusbrief Kapitel 1, Vers 4. Wir bekommen Anteile an der göttlichen Natur. Das läuft nicht automatisch. Das kann nur Gottes Geist bewirken. Das kommt von oben, deshalb die Geburt von oben, die Neugeburt. Was heißt das für uns? Das heißt, ein wiedergeborener Christ bleibt selbstverständlich Mensch. Die Veranlagung, die er schon hat von seiner Natur aus, die bleiben da, aber er bekommt auch eine neue Veranlagung. Das ist die Folge der Neugeburt. Er wird sozusagen neu erschaffen und ja, in seinem Wesen verändert sich etwas. Nämlich, es kommen ganz andere und neue Neigungen dazu. Neue Wünsche, neue Ziele, die zum Teil, manchmal sogar zum großen Teil und in Ausnahmsfälle bei wenigen vielleicht komplett alles ersetzt, was bis jetzt war. Bei so einer dramatischen Umkehr, Neugeburt passiert, dass ein Mensch, der ganz, ganz böse war, auf einmal so gut wird, dass er nicht wiederzuerkennen ist. Und vielleicht kennt ihr einen oder anderen, bei dem das so spektakulär passiert ist, dass sich alle gefragt haben, hä, was ist mit ihm passiert? Den erkenne ich nicht wieder. Die Natur des gefallenen und nicht wiedergeborenen Menschen besteht im Wesentlichen darin, dass es grundsätzlich gegen das Göttliche abgeneigt ist. ist dagegen. Und das sagt uns Paulus auch im Römerbrief. Dort lesen wir, denn die menschliche Natur, in Klammer die Gesinnung des Fleisches, Klammer zu, steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Eine andere Übersetzung sagt, denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Das ist sozusagen der Normalfall der menschlichen Natur. Das heißt, jeder geistlich nicht erneuerte Mensch, nicht wiedergeborene Mensch, ist gegen seinen Schöpfer und gegen seinen Erlöser eingestellt. So ist es mit allen Menschen, allen, die nicht vom Neuen geboren sind. Egal, was für Namen sie tragen, egal, in welche Kirche sie gehen, die sind so eingestellt. Und da kann so einer im Gottesdienst sitzen und das, woran er denkt, ist einfach, was stört mich hier dran? Wann geht er endlich zu Ende, der Gottesdienst? Und da freut er sich, wenn er wieder nach Hause geht. So ist es. Weil er da keine Erwartungen hat. In seinem Wesen, in seinen Einstellungen hat sich nichts verändert. Er hat keinen Wunsch, dass Gott ihn mit seinem Wort, auch durch Lieder, durch die Gemeinschaft, durch die Gebete anspricht. Sein Ziel ist das Mittagessen, der heiße Braten oder was auch immer da zu Hause aufgetischt bekommt. Schade. Und in der Wiedergeburt kommt der Herr auf eine geheimnisvolle, aber auch souveräne Weise zu einem Menschen und stellt bei ihm diese antigöttliche Veranlagung um. Ja, wie könnte man das illustrieren? Als Beispiel ein Kompass. Hat jemand von euch schon einen Kompass in der Hand gehabt? Bitte Hand hoch. Ja, ich würde sagen, die meisten. Ein Kompass. Ja, wenn man so einen Kompass nimmt, egal wo man ist, in den Bergen, in den Tälern, egal, zeigt der Kompass immer die Nadel in eine Richtung. In welche? Nordpol, in die Richtung Norden. Ganz genau, so ist es. Und da kann man sich darauf verlassen. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Und genauso ist es mit dem natürlichen Menschen. Sein Kompass zeigt in die eine Richtung. Seine Veranlagungen sind sündhaft. Nicht unbedingt Richtung Gott. Wenn ein Mensch neugeboren wird, es ist so, als ob die Kompassnadel auf einmal umgepolt wäre. Und sie zeigt immer Richtung Gott, Richtung Jesus. Das ist ganz neue Ausrichtung auf einmal. Es gibt nur eine Möglichkeit eines Störfaktors, wer weiß das? Ein Magnet. Und dieses Magnet, das ist der Teufel. Er versucht diesen Kompass, diese neue Ausrichtung zu stören. So können wir uns das vielleicht mal ein bisschen vorstellen. Wenn der Heilige Geist ins Leben eines Menschen kommt in der Neugeburt, dann wird die Kompassnadel umgestellt. Die Neigung des Betreffenden erhält durch das übernatürliche Eingreifen Gottes eine entgegengesetzte Richtung, das heißt Richtung Gott, Richtung Christus. Ja, deswegen finde ich es wie einen Unfug, wenn einer sagt, ich bin zum Christentum übergetreten. Christ wird einer nicht durch Übertritt. Egal, mit welcher Farbe sich einer anstreichen lässt, wenn das im Inneren nicht passiert ist, dann hilft ihm der Name Methodist, Baptist, Katholik oder wer auch immer, gar nichts. Er ist einfach kein Christ. Der hat nur einen Schein. Christ wird man durch eine neue Geburt. Und deshalb sagt Paulus in diesem Brief zu den Christen, die verfolgt wurden, tröstet euch, denn ihr seid erstens auserwählt, zweitens wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und das finde ich wunderbar. Und dieses Christsein, das ist keine Willensentscheidung in diesem Sinne, zumindest nicht nur Willensentscheidung, sondern sie geschieht aufgrund eines göttlichen Neuerschaffens. So werden wir Christen. Das ist sozusagen die Wiederherstellung des Ebenbildes Gottes, das es ursprünglich da gegeben hat, aber durch die Sünde verunstaltet wurde, sage ich mal so, oder zerstört. Der Mensch hat ja durch den Einbruch der Sünde seine Ebenbildlichkeit mit Gott verloren. Und das beschreibt uns die Bibel an vielen Stellen. Wenn man sich den gefallenen Menschen in seine Sündhaftigkeit, in seiner ganzen Gemeinheit und Betrügerei, in der Unzucht, im Geiz, Gelüsten und Lügen und so weiter vorstellt, da kann es einem anders werden. Man könnte das so ein Bild nehmen, Kompass kennen wir schon, von einer Ruine. Was kann man an einer Ruine erkennen? Was es einmal war, ganz genau. Vielleicht war das ein schönes Schloss, ein wunderbares Haus, ein Bauernhof, was auch immer. Und aber nicht das Ursprüngliche, so wie es mal war. Ein gefallener Mensch ist wie eine Ruine dessen, was er ursprünglich war, wie Gott ihn geschaffen hat. Deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt in diese Welt, um dieses Ebenbild Gottes wiederherzustellen, um uns Menschen eine Chance zu geben, dass es passiert ist. Und in der Wiedergeburt pflanzt uns Gott wieder sein Ebenbild ein, nämlich das Wesen Christi, seinen Charakter, seine Natur. Und wir lesen im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 24, zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gottes Bild anziehen, zum Ursprung kommen, Sehnsucht danach entwickeln, neu geboren zu werden. Wann das genau war, bei mir und bei dir, bei einem von uns und auf welche Weise, können wir nicht immer sagen, ob das so auf einmal passiert ist oder es vielleicht länger gedauert hat, diese Neugeburt. Eins steht fest, ein Zug, ein Signal, womit das angefangen hat, kam von oben, von Gott, durch den Heiligen Geist. Und es ist nicht so, dass wenn einer Christ wird, wiedergeboren, dass er sofort sich ganz verändert. Es gibt welche, bei denen radikale Veränderungen passieren. Da sitzen einige unter uns, die könnten davon erzählen, dass sich etwas verändert hat. Da hätte man nie gedacht, dass man mit dem Zeug oder mit dem anderen aufhört. Und die anderen hätten das auch nicht gedacht. Aber es ist passiert. In der neuen Geburt bekommt der Mensch einen Anteil an göttlicher Natur. Noch einmal, gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Ja, da kommt die Antwort auf die Frage, weshalb verleiht Gott die schenkt Gott die Neugeburt? Und Petrus stimmt hier in einen wunderbaren Lobpreis darüber an, dass Gott uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Weil er so barmherzig ist, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Viele beschränken die Barmherzigkeit Gottes nur auf soziale Bereiche und sagen, na ja, Gott erbarmt sich den Armen, denen, die irgendwie bedürftig sind. Das tut Gott natürlich. Ja, aber der Petrus hier spricht von der großen Barmherzigkeit Gottes, die sich immer dann offenbart und in besonderer Weise, wenn ein Mensch vom Neuen geboren wird. Das Wahre und das wirkliche Elend des Menschen besteht nicht in seinen sozialen Nöten, die sind schlimm genug, sondern in seiner Sündhaftigkeit. Das sagt uns die Bibel. Denn der Mensch ist durch sein sündhaftes Wesen in sich selbst gebunden, wie ein Gefangener. Nur wenn Gott ihn von oben her wesensmäßig umstellt, ist er frei zu einer neuen Orientierung. Dazu brauchen wir Gottes Kraft. Das schafft kein Mensch aus sich alleine. Da kann sich einer anstrengen, wie er will. Ohne Gottes Hilfe schafft er das nicht. Epheser 2, die Verse 4 bis 5, da lesen wir: Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat uns in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Das ist auch interessant, der Vergleich der gefallenen Natur. Und Paulus schildert hier die Wiedergeburt als eine Art Totenauferweckung. Wiedergeburt eines Menschen ist wie eine Totenauferweckung. Der große Erbarmen Gottes besteht darin, dass er aus seiner absolut freien Gnade in den Lebenskern eines Menschen eingreift und ihn aus dieser Gefangenschaft in sich selbst herausholt. Also, Wiedergeburt ist eine Art Totenauferweckung. Aber in diesem Fall ist ein Mensch geistlich tot. Er wird geistlich wiedergeboren, geistlich auferstehen. Was kann ein Toter tun, um sich selbst zum Leben zu bringen? Gar nichts. Überhaupt nichts. Er bräuchte die Barmherzigkeit eines Mächtigeren, der ihn aus den Toten auferwecken kann. Das kann kein Mensch. Das kann nur Gott. Und so muss die große Barmherzigkeit Gottes auch verstanden werden, die nötig ist, um einen geistlich toten Menschen zu einem göttlichen Wesen aufzuerwecken, damit er mit diesen Anteilen, göttlichen Anteilen, weiterlebt. Darum nennt der Apostel Paulus die Wiedergeburt auch, oder die Wiedergeborenen auch, die Gefäße der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte, zur Herrlichkeit. Wiedergeborene Menschen, Christen, als Gefäße der Barmherzigkeit. Stell dir jetzt vor, du bist ein Gefäß, eine Schale der Barmherzigkeit. Und du trägst in dir Gottes Barmherzigkeit, die widerfahren ist. Ist das nicht schön? Läuft heute bei dem schönen Wetter so rum heute und denkt dran: Ich bin ein Gefäß der Barmherzigkeit Gottes. Ich trage das. Und mit jedem Lächeln und Moin Moin, guten Tag, hallo, sprüht das sozusagen. Springt auf die anderen über. Gottes Barmherzigkeit. Ja, da werden viele Menschen und Christen auch viel netter. Ja, und fröhlicher vielleicht. Damit kommen wir zu der entscheidenden Frage. Nachdem ihr das Ganze gehört habt, frag dich selbst. Jeder von uns soll sich fragen: Bist du wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung? Bist du eine gefeste Barmherzigkeit Gottes? Ist dir das bewusst? Wenn du Zweifel dran hast, dann rufe zu Jesus, dass er dir dieses göttliche Leben schenken möge, dass er dir diese göttlichen Anteile einpflanzt, dass er dich zu dieser Wiedergeburt von oben heraus zieht. In der Neugeburt bekommt ein Mensch also Anteile an göttlicher Natur. Und diese Wiedergeburt geschieht durch Gottes unendliche Barmherzigkeit. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Zu welchem Ziel geschieht die Neugeburt? Das wird hier auch genannt. Die Neugeburt hat also ein klares Ziel, eine Bestimmung. Das ist nicht nur so, dass wir da so rumschweben als Gefäße der Barmherzigkeit Gottes. Das hat klares Ziel. So wie ein Vogel zum Fliegen geboren ist, so ist ein Christ zu Hoffnung geboren. Wir sind geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und gerade in diesen hoffnungslosen Zeiten, in diesen Zeiten, wo wir die Geburtswehen vor der Wiederkunft Christi spüren, sollen wir uns dessen bewusst werden. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Und wenn Jesus wiederkommt, dann freuen wir uns drauf. Und wir lassen uns nicht unterkriegen durch das, was uns bedrückt, durch die Not, durch die Hoffnungslosigkeit, die sich ausbreitet, durch die Müdigkeit, durch die Corona-Krise. Lebendige Hoffnung ist die neue Natur eines wiedergeborenen Christen. Keine tote Hoffnung, lebendig. Und sie gründet sich nicht auf das, was wir tun, auf unsere Werke und darauf, dass wir anständig leben, sondern auf Gottes Gerechtigkeit. Und dies vollkommen. Das hat uns Jesus Christus als der sündlose, makellose, als er auf dieser Erde war, vorgelebt. Sein Leben schenkt er uns. Und er überträgt es auf uns durch den Glauben. Und wenn wir das annehmen, dann haben wir diese lebendige Hoffnung. Und das zweite Ziel ist, wir werden wiedergeboren zu einem ewigen Erbe. Ich weiß nicht, wer von euch eine Erbschaft erwartet. Ihr braucht die nicht Hand hochzuheben. Ist nicht, manchmal kann es nett sein, manchmal kann man auch Schulden erben. Muss man sich genau überlegen, ob man es annimmt. Aber wir werden geboren hier zu einem ewigen, unvergänglichen und unbefleckten Erbe. So wird es hier beschrieben. Da muss man das so ein bisschen noch dran kauen. Ewig, unvergänglich, unbefleckt, makellos. Das heißt, durch die Wiedergeburt haben wir die Kraft zu einem wohlgefälligen Leben erhalten. Und das befähigt uns, unser für uns im Himmel aufbewahrtes Erbe anzutreten. Das ist es. Das gibt uns die Kraft. Im Römerbrief lesen wir, sind wir aber Kinder, dann auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Auch wenn wir mit ihm leiden jetzt, tun wir das, um mit ihm verherrlicht zu werden. Welch eine Hoffnung und welch eine Zukunft für die wiedergeborenen Christen. In der neuen Geburt bekommt ein Mensch Anteil an göttlicher Natur. In der Wiedergeburt eines Menschen zeigt Gott seine große Barmherzigkeit. Und das Ziel der Neugeburt ist zum einen die lebendige Hoffnung und zum anderen das ewige Leben. Nochmal, der Lobpreis Gottes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Die Frage, was wendet Gott für die Neugeburt an? Wie macht er das? Das war die Antwort. Sie geschieht durch die Kraft Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er sagt, dass sie durch die Auferstehung Jesu Christi wiedergeboren werden. Und sie geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die gleiche Kraft Gottes, die Jesus zum Leben erweckt hat, erweckt auch Menschen, die geistlich tot waren, zum neuen Leben, zum geistlichen Leben mit Christus. Petrus will also sagen, dass die Wiedergeburt durch dieselbe Kraft geschieht, die die Toten auferwecken kann. Daran können wir vielleicht begreifen oder eine Ahnung haben, welch ein gewaltiges Werk Gott in der Wiedergeburt zeigt. Die Wiedergeburt ist gleichgestellt mit der Auferstehung Jesu Christi. Die Neugeburt ist also wie die Auferstehung Christi aus dem Tod. Und Petrus zeigt noch ein Mittel, und zwar im gleichen Kapitel, Vers 23, ein Mittel zur Wiedergeburt eines Menschen, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus dem Vergänglichen, sondern aus dem unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das ewig bleibt. Wir haben uns in der letzten Bibelstunde ausführlich damit beschäftigt. Hochspannend. Das Wunder der Neugeburt geschieht durch das lebendige Wort Gottes. Diese auferweckende und lebenschaffende Heilige Geist bedient sich des lebendigen Wortes. Vielleicht können wir uns daran erinnern, was in der Bibel steht, ganz am Anfang. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es war dunkel. Nein, und es wurde Licht, ganz genau. Das Wort hat bewirkt, das Wort Gottes. Die Schöpfung geschah durch das mächtige Wort Gottes. Und immer wieder lesen wir in der Bibel, was Gottes Wort bewirken kann, wie mächtig dieses Wort ist. Am Grab von Lazarus haben wir eine ähnliche Situation. Jesus sagte Lazarus, der war tot im Grab, komm heraus. Und er kam raus. Warum? Weil er sich da im Grab überlegt hat, sagt, ach, ich komme raus. Nein, der war tot, er konnte sich das nicht überlegen. Aufgrund des vollmächtigen Wortes, das Jesus gesprochen hat. Deshalb konnte er das tun. Und genauso ist es auch mit der Bekehrung eines Menschen. Diese Bekehrung kommt zustande durch dieses wirksame, lebendig machende Wort Gottes. Das war auch mit vielen anderen, auch mit dem Hauptmann von Kapernaum, als sein Knecht krank war und Jesus kam und dann sagte er zum Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Aber sprich nur ein Wort, so wird mein Diener, mein Knecht, gesund. Jesus erinnerte auch seine Jünger nach ihrem misslungenen Fischzug, als er zu ihnen sagte, sie sollen doch noch einmal hinausfahren mit dem Boot. Er erinnerte sie an die Kraft des Wortes. Die haben es getan, sind hinausgefahren, haben viele Fische gefangen. Und was sagte Petrus? Eigentlich hat es überhaupt keinen Sinn. Aber auf dein Wort, will ich die Netze auswerfen. So ist es. Worte, die Jesus, die Gott zu uns spricht, sie sind Geist und sie sind Leben. Gottes Wort hat diese Kraft, um das Wunder der Neugeburt zu bewirken. Warum setzen also die Kirche nicht auf das lebendige Wort Gottes? Warum wird es nicht so klar gepredigt, das Evangelium? Warum ist keine Rede von der gefallenen Natur, von der Notwendigkeit der Wiedergeburt? Warum pflegt man tote Menschen? Warum schauen sie zu, wie die Kirchen immer leerer werden? Und dabei wäre nur eins nötig, in Treue und im Glauben, Gottes Wort zu predigen. Immer wieder, immer zu. Keine Tricks, keine Methoden, keine Schnickschnacks. Gottes Wort in seine Schlichtheit zu predigen. Mehr erwartet Gott nicht von uns. Und die Wiedergeburt durch dieses Mittel des Wortes Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes. Zum Schluss das Wort noch, damit wir uns das noch einmal einprägen aus Hebräer 4, Vers 12. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Darum setze ich auf die Heilige Schrift. Darum setzen wir auf die Bibel. Wir sollen es auf jeden Fall. Und ich glaube, dass dieses Wort alles bewirken kann. Und zwar in allen Menschen auf der ganzen Welt. Und so dürfen wir auch die Menschen um uns herum sehen, die die Errettung brauchen und die das Evangelium brauchen und die diese Neugeburt und Umkehr und Rettung, Rechtfertigung brauchen. Paulus sagt, nehmt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Nimm du das Schwert des Geistes. Für dich, aber auch für andere Menschen. Die Neugeburt bedeutet also die Wiederherstellung des Ebenbildes Gottes. Gott zeigt uns darin seine große Barmherzigkeit und Wiedergeburt verleiht eine lebendige Hoffnung und das ewige Erbe. Und zuletzt, sie geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das lebendige Wort. Ich wünsche uns, dass wir uns dessen bewusst sind, was da so alles passiert. Du bist ein Kompass, das ausgerichtet ist auf Gott. Und du bist ein Gefäß der Barmherzigkeit Gottes. Ich möchte beten und anschließend hören wir auf das Lied, das uns an das Abendmahl, auf das Abendmahl vorbereitet. Und möchte kurz Werbung machen für die Kamera hier, nämlich für 18 Euro bekommen wir zwei solche Bücher, zwei Teile. Und hier ist die Neugeburt genauestens mit allen Bibelstellen beschrieben. Genauso wie das alles, was ich auch zur Erwählung gesagt habe und was noch kommen wird. Denn es reicht nicht aus, dass wir zu Hause, dass wir in der Kirche einmal eine Predigt hören. Wir brauchen zu Hause die Bibel zu studieren, alles zu prüfen, nachzuschlagen, damit sich das in uns entfaltet. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du barmherzig bist. Und diese Barmherzigkeit werden wir gleich feiern. Herr, wirke du in uns und durch uns. Und lass uns diese Barmherzigkeit jetzt gleich im Abendmahl, aber auch grundsätzlich in unserem Leben schmecken und sie weitergeben durch die Kraft deines Geistes. Amen.